erste Mal schöne Schule nach den Sommerferien. Es ist jetzt September und wir hatten eine lange Pause mit schöne Schule und ich freue mich heute ganz besonders, denn wir starten quasi in eine zweite Runde schöne Schule mit Gästen.
Hallo.
Nadine ist auch wieder da und wir sitzen heute in einem ganz neuen Wohnzimmer, nämlich von Alexander Pötsch, den ich gleich mal vorstelle. Das ist einer unserer Gäste. Er ist Architekt, leitet hier in Dresden ein eigenes Büro und engagiert sich ehrenamtlich für die Vermittlung von Baukultur und ist stellvertretender Landesvorsitzender des Bundes Deutscher Architekten in Sachsen. Richtig?
Jawohl.
Und sein derzeitiger Lieblingsraum, nämlich darum soll es heute gehen, um Schule und Raum, ist sein Büro. Vielleicht kann er uns später nochmal sagen, warum oder was einen schönen Raum eigentlich ausmacht. Und Nadine stellt unseren zweiten Gast vor.
Genau. Till Schuster sitzt zu meiner Rechten und ja, auch von mir ein Hallo. Ich freue mich sehr, dass ihr beide da seid und du natürlich auch wieder, Nicole. Till ist Architekt und freischaffender Architekturfotograf und seit Anfang 2020 Leiter des Zentrums für Baukultur hier in Dresden, was aber für Sachsen zuständig ist. Und sein derzeitiges Lieblingshaus noch eher ist Schloss Possen. Und vielleicht kommen wir dann auch noch dazu. Warum? Weil ich persönlich das zum Beispiel auch nicht kenne. Schön, dass ihr da seid.
Hallo. Hallo.
Ja, ich würde gerne mit einer Frage an euch starten und vielleicht nochmal für alle Zuhörerinnen. Wir haben das Thema Schule und Raum gewählt, weil es uns eigentlich in allen rückliegenden Folgen indirekt immer begleitet hat. Also immer, wenn wir über Haltungen, Werte, neue, schöne Schule gesprochen haben, spielte der Raum immer eine Rolle, als wir über Körper gesprochen haben und finden, das braucht mal eine besondere Aufmerksamkeit, weil wir glauben, das hat in der Auseinandersetzung oft gar keine Aufmerksamkeit und deshalb wollen wir damit auch in sozusagen unsere zweite Staffel starten. Und ich habe eine persönliche Frage an euch. Wenn ihr an euer Schulgebäude oder an eins eurer Schulgebäude, ihr wart ja wahrscheinlich nicht nur in einer Schule, denkt, was sind so die ersten Erinnerungen, die in euch hochkommen?
Also ich würde sagen, in meinem Fall ist es ist so der Schulhof und das, was da auf dem Schulhof passiert ist. Also Murmeln spielen, fangen. Grundschule würde ich mal jetzt eher sagen, nicht Gymnasium. sicherlich der Eingangsbereich, wenn man reinkommt, jeden Früh sozusagen Treppe hochgeht zum Klassenraum. So.
Kannst du kurz beschreiben, was für eine Art von Schulgebäude du zur Schule gekommen?
Das war tatsächlich so eine Art DDR-Bau aus den späten 60ern, würde ich sagen. Auch eine Art von Typenbau, jetzt kein Plattenbau, aber eben noch so mit, sagen wir mal, Satteldach, sowas, aber sonst relativ einfach gehalten. Ich fand den damals relativ groß, habe mir den später nochmal angeguckt, da kam er ja ziemlich klein vor. Aber es war im Grunde ein symmetrisches Gebäude, mittig der Eingangsbereich, Foyer und dann Treppen und dann links und rechts Flure, Klassenzimmer, also ein klassischer Flur-Klassenzimmerbau. Und dann gab es so zwei Anbauten, die zum einmal die Sporthalle waren und die Aula. Und dazu schon mal der Pausenhof, also eine ganz klare Sache eigentlich.
Aber bei den Erinnerungen kommt das Außengelände eher.
Ja, das Außengelände, also das ist klar. Mhm. Ja.
Alex, bei dir?
Ich erinnere mich an unser gemeinsames Gymnasium und an meine Grundschule, die in POS Arthur Becker in Karl-Marx-Stadt am Gablenzplatz. Und tatsächlich, meine erste Erinnerung ist auch die Straßenbahnhaltestelle vor der Schule, weil da haben wir immer nach der Schule, sind wir immer auf diese Straßenbahnhaltestelle und haben dann dort irgendwie noch abgehangen, wie man so schön sagt. Das ist das eine. Das andere ist ganz prägnant der Platz vor der Schule, weil da war immer Fahnenappell. Das gab es ja damals noch. Und das Direktorenzimmer. Weil da hing irgendwie so drohend Erich Honecker über dem Tisch. Irgendwie. Das sind so die drei Erinnerungen. Und beim Gymnasium ist es tatsächlich so, dass ich mich am ehesten an den Geruch in den Umkleideräumen erinnere, in der Turnhalle. Also das war so eine Mischung aus Mensch, sage ich jetzt mal wohlwollend, und Linoleum und Sportgeräte Gummi irgendwie so, das ist das eine. Und das andere dann auch eigentlich dieser Eingangsbereich, weil da hat man irgendwie auch die meiste Zeit rumgehangen und natürlich dann noch die Klassenzimmer dieser, wir hatten so einen alten, dieser alte Physiksaal mit dieser Mittelkonsole, okay, den es gab, also solche, aber so Rudimente tatsächlich, also am ehesten die Menschen, muss ich sagen, die einen umgeben, also letztlich gar nicht so sehr jetzt die Architektur, sondern eher die Menschen, die da waren. Mhm.
Aber ich glaube, ich könnte die heute noch so aufzeichnen, wie wo was war. Also so so die Räumlichkeit, ja, so wie, das hat sich extrem eingeprägt. Also ja, finde ich eine interessante Frage zu Anfang, weil. Hm. Hm.
Ja, und auch interessant in euren Antworten finde ich ja, dass der Außenraum oder wo etwas anderes stattgefunden hat als Schule, sozusagen, als das eigentlich Vorgenommene, was Lernen und Lehren sein soll, sondern dass ihr die Orte benannt habt, wo das Soziale stattfindet, ne? Also wo man miteinander ist. Der Alexander und Nadine und ich, wir sind tatsächlich aufs gleiche Gymnasium in Chemnitz gegangen und ich weiß noch, ich war nämlich vorher auch in so einem, Typenbau, so ein DDR-Schulbau, und ich weiß noch, dass ich das als sehr erhaben empfunden habe, dann in dieses Gymnasium zu gehen. Aber am Ende war das wirklich nur die Räumlichkeit. Das hatte nichts mit den Inhalten, dass da irgendwie was Besonderes passiert ist als in der anderen Schule. Im Gegenteil, das war so fast ernüchternd, weil man sich viel mehr davon erwartet hat, was aber gar nicht stattgefunden hat. Und insofern finde ich natürlich diese Komponente des Sozialen, was passiert eigentlich in Schule, außer dass man dort lernt? Oder wo lernt man eigentlich noch in Schule, außer in diesen Klassenräumen?
Für mich schließt sich die Frage an, ob oder worin der psychologische Eindruck von Räumen besteht. Also ist der nicht so stark vorhanden, ne, dass das Soziale zum Beispiel viel stärker überwiegt, oder ist der so subtil und unterbewusst, dass man das eben nicht unbedingt sich vergegenwärtigen kann? Also das ist so eine Frage, die mich beschäftigt, überhaupt in Bezug auf Schule, was Räume ja für einen psychologischen Einfluss auf uns haben und inwieweit der natürlich auch bei Schule, bei Schulbauten heute berücksichtigt wird. Bevor ich die Frage euch so richtig stelle, vielleicht auch noch, ich kann mich auch total an diesen Eingangsbereich so erinnern und kann eben noch den psychologischen Einfluss so einigermaßen mir noch vergegenwärtigen, dass ich das einerseits ja als ein erhabenes Gefühl noch in Erinnerung habe, aber ich fand es auch als bedrohlich, also dieser rote Klinkerbau mit diesen Figuren an der Außenfassade. Ich kann es jetzt im Einzelnen, könnte ich sie nicht zeichnen, aber so diese stählernen Menschen scheinbar, das war irgendwie, ja, es hatte was Bedrohliches für mich. Ich bin da nicht nur mit einem positiven, erhabenen Gefühl hinein und wie gesagt, das finde ich eine der sehr spannenden Punkte, wie groß der psychologische Einfluss von Räumen auf uns Menschen so ist.
Der ist natürlich, also der ist nicht zu verachten und tatsächlich, also die Schule auch steht ja in der Tradition von Schulbau, wie er mal war, der natürlich auch als Lehranstalt, also schon der Begriff Lehranstalt hat ja da irgendwie, liegt ja da drin. Und natürlich ging es darum, auch dieses Erhabene so ein Stück weit, also dieses, man geht diese riesengroße Treppe nach oben, man hat diese überdimensionierte Eingangsgeste, die dich als Schüler natürlich nochmal klein macht, also wo du dich noch kleiner fühlst. Du gehst in diesen Tempel des Wissens, also das heißt, hat das psychologisch schon einen Einfluss, das ist ja wie bei einer Oper oder dergleichen, auch da geht man ja in der Regel Stufen nach oben, weil man so ein Stück weit erhaben irgendwie da nach oben geht. Nur dort ist es halt sozusagen nicht einschüchtern, sondern dort ist es sozusagen diese Verbeugung vor der Kunst und die Verbeugung vor der Muse sozusagen, in dem Fall die Verbeugung vorm Wissen. Und das ist natürlich irgendwie ein Thema, was in den Schulbauten immer mitschwingt, egal wie man schaut. Das ist in diesen Typenbauschulen ist es ein Stück weit reduziert, weil es dort halt wirklich darum ging, irgendwie für ein überschaubares Budget reproduzierbar sozusagen den Lehr- oder Ausbildungsschulplätze zu schaffen. Und das Problem an den Räumen, weswegen wir alle diese Räume genannt haben, ist wahrscheinlich, dass diese informellen Räume halt eine besondere Wichtigkeit haben. Also diese Räume, die den Austausch ausmachen, das Miteinander, weil darum geht's ja in Schule. Also jetzt die Lehrräume als solche sind ja die Funktionsräume. Und das eigentliche Schulleben, an das man sich erinnert, was ja auch Schulleben, Schulalltag ausmacht, das passiert ja in den Fluren, das passiert im Pausenhof, das passiert in einer Mensa und in einer Aula womöglich auch noch. Aber das ist halt das, was letztlich irgendwie auch im Gedächtnis bleibt. Also jetzt nicht unbedingt die Mathematikstunde und so weiter, aber dann eben diese Themen, die quasi in diesen informellen Räumen stattfinden, die es halt im Typenbau zum Beispiel ja nur bedingt gab, die in den alten Häusern vorhanden waren, weil die halt unheimlich breite Flure hatten, die aber in modernen Schulbauten vielleicht irgendwie auch unterbelichtet sind. Ne?
Und beide Schulbauten haben ja, egal, ob auch wenn sie Jahre auseinander liegen, ja eins gemeinsam, ist ja dieses Flur-Zimmer-Prinzip. Also man begegnet sich eigentlich nicht also man begegnet sich in der Pause, wenn man das Zimmer wechselt, aber es widerspiegelt so meines Erachtens auch dieses gefächerte und kann, also im Kanon denkende Lernen und Wissen. Und es ist ja eigentlich auch gleichzeitig, finde ich, für Schule doch ein Armutszeugnis, wenn man sich hauptsächlich an die Pausen erinnert, dann kann man sagen, okay, das war irgendwie meine schönste Zeit, aber der Zweck, warum ich in die Schule gehe, ist natürlich auch ein sozialer, aber er wird so wenig in Verbindung gedacht mit dem Lernen offensichtlich. Was soll... Also meine Frage, die daraus so resultiert, wie muss man erst den Raum neu denken oder erst die Pädagogik eigentlich?
Ja, ich denke, was ich jetzt hier schon zeigt, ist ja, dass die Art des Lernens eben ganz klar an die Art des Raumes, in dem man lernt, gebunden ist. So. Und wenn man wenn man sozusagen frontal unterrichtet, und das ist eine gerichtete Auseinandersetzung oder eine Aufnahme von Wissen, und das war wahrscheinlich Sinn und Zweck im 19. Jahrhundert, dass man sozusagen da eine etwas gleichförmige Gesellschaft vielleicht dann auch oder sozusagen eine hörendere Gesellschaft irgendwie haben wollte und eine Gleichförmigkeit angestrebt hat. Aber wenn man eben sagt, die Gesellschaft ändert sich und die ist viel differenzierter, ausdifferenzierter, vielfältiger. Und es ist natürlich klar, dass sich die Schulhäuser dann auch anpassen müssen. Also ich denke schon, dass es einen ganz klaren Zusammenhang gibt zwischen, wie ist der Raum gemacht und welche Form des Lernens ist da möglich überhaupt. Ne?
Du sagst gerade, im 19. Jahrhundert besteht das in einem logischen Zusammenhang zu dem, was Schule wollte. Jetzt haben wir ja leider eben wirklich immer noch diese Raumaufteilung, die sind moderner und die sind heller. Aber das ist natürlich besonders fragwürdig, ne, dass wir eigentlich immer noch dieses Gerichtete haben. Vielleicht gibt es Einzelfälle, auch in Deutschland wohl, anders gebaut wird. Aber meine Frage wäre, wer bestimmt, wie Schulen auszusehen hat? Wer legt das fest? Wo ist das festgelegt? Was steht dahinter? Hätte man die Freiheit, so eine Schule gänzlich anders zu bauen? Viel offener, nicht in diesem Flur-Klassenzimmer-Prinzip oder gibt es Vorschriften, die das verhindern? Wie ist das Prozedere?
Grundsätzlich ist ja, dass die Pädagogik hat sich verändert. Ja, die Menschen haben sich verändert. Man ist ja weg von, man ist ja offener, also jetzt nicht nur den Frontalunterricht, sondern es gibt ja verschiedene Arbeiten auch oder verschiedene Wege, in einem Team zu arbeiten, mit den Schülern zu arbeiten, da mehr auch inklusiv sozusagen andere Wege zu finden. Das ist das eine. Das andere ist aber der Zug.
Der muss auch fahren.
Der muss fahren. Das andere ist aber das Thema tatsächlich des Raumprogramms, was ja sozusagen diese Schule abbildet. Und das Raumprogramm ist ja sozusagen, hängt ja zusammen mit der Förderung und der Förderfähigkeit von Räumen. Und die Förderfähigkeit, das ist ja so, da wird dann runtergebrochen, letztlich wird runtergebrochen auf Quadratmeter, Raumbedarf, Raumbedarfsplanung heißt das so schön. Und es gibt eine Schulbaurichtlinie und in dieser Schulbaurichtlinie steht halt drin, wie das Ganze zu sein hat. Und dann geht es halt zum Beispiel um das Thema der Optimierung von Verkehrsflächen. Das heißt, Verkehrsflächen wären jetzt zum Beispiel die Flure, das sind die Bereiche, wo eben informell auch was stattfinden kann. Und dann ist man ja mittlerweile schon so weit, dass man sagt, Man denkt in Clustern, also in Lernclustern womöglich, aber in Lerncluster sind letztlich auch vier Räume, die sich gegenüberliegen an einem Flur. Das heißt, das Wissen darum, wie es sein soll und das Wissen darum, wie es sein könnte, sind oder wie und wie es ist, das sind so zwei Paar Schuhe. Und das ist das große Dilemma, denke ich. Und ich finde es besonders bedauerlich, dass diese Bedarfsplanung und dergleichen, dass die immer hinterherhängt hinter den aktuellen Trends und Entwicklungen. Und dass wir in Dresden zum Beispiel sind hunderte Millionen sind und werden in Schulbauten investiert, auch in Neubauprojekte. Und die werden aber alle aufgesetzt auf einer Bedarfsplanung beziehungsweise auf einem Raumprogramm und werden zugeschnitten, wie man das auch früher gemacht hätte. Aber es gibt da nicht die zukunftsweisende Schulform, die einfach sagt, okay, komm, ich habe jetzt hier ein offenes Konzept. Wir leben jetzt mit den Kindern, wir leben Demokratie, wir leben Auseinandersetzung und wir leben verschiedene Lehrkonzepte.
Was müsste man denn, also wo müsste man denn direkt rangehen? Also was ist denn so, wäre denn ein Schritt, das zu verändern? Ich habe jetzt, ich finde gerade, ach hier, Berlin, habe ich mir aufgeschrieben, hat irgendwie 2018 neue Standards zum Schulbau eingeführt, wo wahrscheinlich andere Dinge, auch andere Raumgrößen festgelegt sind. Ich habe irgendwie gelesen, dass man so eben mit Beginn der Industrialisierung oder als die Schulbauten, solche, wo wir vielleicht waren, gebaut wurden, war klar, ein Zimmer ist 63 Quadratmeter groß, ein Quadratmeter pro Schüler, weil da wurden 60 Kinder unterrichtet, anderthalb Quadratmeter für den Lehrer und anderthalb für den Ofen. Jetzt haben wir zwar weniger Schülerinnen und Schüler, aber wir hängen eben scheinbar noch in alten Strukturen fest. Wo müsste man denn rangehen? Also was wäre denn ein Schritt, der erstmal sozusagen solche neue Wege überhaupt ermöglicht? An wen muss man sich richten?
Also das kannst du ja vielleicht nochmal dann beantworten, wo man sich richten muss, Alex, aber weil ihr tatsächlich auch eine Schule auch baut aktuell oder zumindest damit zu tun habt. Also da weißt du sicherlich noch mehr, aber das, was ihr angesprochen habt, ist natürlich eine fatale Sache, wenn man sozusagen so einen wichtigen, so eine wichtige Bauform wie eine Schule, meiner Meinung nach wahrscheinlich eine der zentralsten Aufgaben überhaupt sozusagen, die man und wichtigsten Bauaufgaben, die es sozusagen zu realisieren und umzusetzen gilt, die die Gesellschaft überhaupt hat. Da ist natürlich fatal, wenn man da anfängt, sozusagen alles über rationale, objektivierbare Größen sozusagen zu regulieren und zu bestimmen. Ja. Und wenn wir so arbeiten, dass alles funktional argumentiert werden kann, dann kommt man nie zu einem Mehrwert, der eben darüber hinausgeht. Und das, glaube ich, ist eins der Grundprobleme, dass man versucht, eben darüber gute Entscheidungen zu treffen. Und das, glaube ich, ist gerade im Schulbereich bei allem, dass es sozusagen ökonomisch sein muss und so weiter, das ist irgendwie klar, aber das kann nicht die Prämisse sein, das kann nicht zu oberst stehen eigentlich. Ne? Ganz oben muss es um Qualitäten gehen und die Qualitäten, die muss man versuchen, darüber muss man sich unterhalten, wie eine Schule eigentlich, was die eigentlich leisten muss an Qualitäten, da ist noch nichts über Zahlen gesagt.
Mhm. Ja, ich glaube, da zeigt sich auch ganz gut, was du gerade gesagt hast, ne? Objektivierbarkeit. Ich hoffe, es ist mittlerweile übrigens ein Quadratmeter mehr als, aber das werden wir ja gleich noch hören. Auch die Frage ist, wo kam das mal her? Ne? Also das zeigt ja eigentlich eine ganz statische Berechnung. Also da ist kein Bewegungsraum des Schülers eingeplant, sondern wo sitzt ein Mensch und wie viel Raum nimmt der so ein? Und das entspricht natürlich in keinster Weise irgendwelchen zeitgemäßen Erfordernissen. Aber genauso erlebe ich Schule noch. Also wir haben ein sehr schönes, helles, freundlich gestaltetes Schulgebäude erstmal. Aber der Raum und wie die Räume gestaltet sind, die Lernräume, die sind eigentlich immer noch nach diesem alten Prinzip und behindern uns sehr oft. Also man überlegt sich dann irgendwelche Ausbruchsmöglichkeiten, das findet man auch. Aber es würde unheimlich das Lernen erleichtern, wenn das alles flexibel und offener gestaltet ist. Und hier zeigt sich noch ein anderes Problem, was du auch sagtest, gerade mit der Rationalisierung. Da also so toll die Aufklärung war, und ich will jetzt irgendwie nicht ganz abschweifen, aber ja, ich habe das Gefühl, wir haben, ja, das ist auch eines der Grundprobleme, dass wir so vernunftbetont in unserer Gesellschaft sind und das natürlich auch unseren Kindern zumuten. Und Vernunft ist natürlich ein hochzuschätzendes Gut, das ist keine Frage, aber dieses Sinnliche, was eben dieses Ganzheitliche, was sich ja sogar, das haben wir oft genug auch schon zitiert, in unserem Schulgesetz wiederfindet, ein ganzheitliches Lernen, wo auch Bewegungsfreude eben und eben nicht nur vernünftige Dinge, sondern einfach erfahren können, geschehen lassen können, ausprobieren, ohne Raster aufgestülpt zu bekommen. Und ja, das spiegelt, finde ich, so ein Grundproblem auch in unserer Gesellschaft wider. Und ja, insofern wäre die Frage umso drängender, an wen kann man sich wenden, um das auch zu ändern. Aber wie gesagt,
ja. Ich jetzt zu dem, wo man sich hinwendet.
Und den Quadratmeter, zum Mitschreiben, wo das herkommt.
Die Quadratmeter sind jetzt mehr tatsächlich bei weniger Schülern, aber man stößt natürlich trotzdem an seine Grenzen, wenn man eben das Ganze so, sag mal, so runterkalibriert auf Quadratmeterangaben, weil da eben nichts über die, sag mal, über die Sinnlichkeit, über das Ganzheitliche drin steckt. Und die besten Quadratmeterangaben, wenn sie wenn die Verbindung fehlt zwischen den Räumen, wenn das Ganze funktional irgendwie nicht so verwoben ist, dass es auch Spaß macht, dann nützt das ja alles nichts. Dann kann man zwar einen Haken machen hinter die Quadratmeter, aber das sagt ja noch nichts über die Qualität der Räume aus. Das ist ja das erste Dilemma. Das zweite Dilemma ist, dass es dann halt wirklich wie so ein Multiple Choice ist, wo man einfach abhakt irgendwie, check, 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 check irgendwie und gut ist. Aber auch das sagt nichts aus. Und das dritte ist die Frage tatsächlich, wo wendet man sich hin? Am Ende ist es das Schulverwaltungsamt, was sozusagen in jeder Kommune an den Stellen sozusagen die Stellschrauben dreht. Und das zweite ist letztlich, die Lehre oder das Lernen ist ja Länderhoheit. Das heißt, das ist ja auch richtig, um da auch regional sozusagen Unterschiede zuzulassen, beziehungsweise auch möglich zu machen. Nichtsdestotrotz muss man ja sagen, dass der Bau von Schulhäusern theoretisch müsste ja weniger optimiert werden. Also eigentlich müsste man doch viel mehr zulassen, zu sagen, ich habe Richtgrößen, an diese Richtgrößen orientiere ich mich, ich schaffe ein Schulkonzept. Das heißt, im Idealfall besetze ich eine Schulleitung für eine neu zu gründende Stelle schon, während ich plane und baue, weil ich sozusagen damit schon sozusagen einen Ansprechpartner habe, der dann später auch damit arbeiten muss. Mhm. Was hier passiert ist ja, dass quasi Schulen geplant werden für eine spätere Nutzung mit einem später noch zu besetzenden Schulleiter. So, das heißt, man plant quasi auf dem Reißbrett anhand einer Matrix ein Schulgebäude, und am Ende wird dann sozusagen, kommt der Schulleiter rein und der hat natürlich nochmal Ideen und sagt, könnte man nicht das und das und das und das, und findet dann auch, wie du gerade sagst, die Wege und Nischen, das irgendwie möglich zu machen. Aber es könnte maßkonfektionierter sein, wenn man von Anfang an das Ganze an einem Lehrkonzept ausrichtet und wenn man eben mehr experimentieren, also wenn das sogar im Gesetz steht, dass man eben diese sinnliche, ganzheitliche Erfahrung zulässt, dann müsste man das auch beim Bauen zulassen. Und dann bin ich beim dritten, dann höre ich aber auch auf. Das dritte ist dann nämlich, dass man mehr Wettbewerbe macht für Schulbau. Das heißt, dass man sagt, irgendwie, man sucht unter Architekten. Es gibt viele gute Architekten, die tolle Ideen haben, die auch ins Ausland gucken, wo tolle Schulen gebaut werden, tolle Schulkonzepte umgesetzt werden, die auch mit dem Landschaftsraum arbeiten und so weiter. Man sucht dann einfach dort die besten Möglichkeiten, das Ganze umzusetzen, und macht einfach mehr Wettbewerbe, um die besten Lösungen zu finden, weil damit kriegt man Bilder von Möglichkeitsräumen, die kriegt man visualisiert, da kann man sich ein Bild machen, da kann man sich reindenken, und dann kann man das bauen, und man baut aber einfach individuelle Schulen, nicht einfach nur so ein Standardtyp, Flur links, Flur oder Zimmer links, Zimmer rechts, Zimmer beidseitig, sondern man versucht einfach da anders zu denken, das aufzubrechen und was zu wagen. Tatsächlich, ich meine, das ist die nächste Generation. Und die erinnern sich auch mal an ihre Schulgebäude. Und
Also jetzt, Alex, sich genauso, und ich habe vorhin noch mal geschaut, wie so die Verteilungen eigentlich sind, und es ist tatsächlich so, dass die, ich glaube, die Schulbauten sind unglaublich viele Ausschreibungen. Es gibt unglaublich viele Schulbauvorhaben bundesweit, kurz nach den ganzen Verkehrsbauten. Das sind, glaube ich, nur 93% davon sind nicht offene Wettbewerbe oder eben auch Vergaben. Also es sind sozusagen ganz wenig Wettbewerbe, die eigentlich gemacht werden. Und das führt natürlich auch dazu, dass, also ich sag mal, so ein Wettbewerb, klar, muss der realisiert werden, aber es gibt eben auch viele Ideen, die man in Wettbewerben ausprobieren kann. Also, und dieser Ideenreichtum fehlt dann einfach als Input. Also sprich ähnlich.
Und also ich finde ja eine Ergänzung zu diesem Wettbewerbsgedanken, um sozusagen, also so verstehe ich euch jetzt, auch das Maximum an Kreativität und Innovation reinzubringen, wäre ja nicht nur sozusagen so eine Entwurfsleistung, die kreativ ist, sondern auch einen Prozess kreativer zu gestalten, was du angedeutet hast mit der Schulleitung. Das könnte man ja erweitern auf Schülerinnen, die jetzt vielleicht in anderen Schulen sind und dort auch bleiben, ja, aber wie auch immer, oder auch die Gemeinde, weil du gesagt hast, ne, also man bezieht Landschaft mit ein, in welchem, wo steht eigentlich dann diese Schule, wer umgibt uns dann später, also mit wem, was sind eigentlich unsere Partner dann außen, wenn wir zum Beispiel davon ausgehen, dass Schule sich ja eigentlich auch im besten Fall immer mehr nach außen öffnen sollte, um die Welt reinbringen zu können, ist es ja auch nicht unspannend, wer da sozusagen in unmittelbarer Nachbarschaft lebt oder arbeitet. Und ich finde, das ist halt ein klares, also das hat viel mit politischer Haltung und auch mit Mut zu tun, in solche Prozesse zu gehen. Also ich habe so das Gefühl, da fehlt ein bisschen die Vision und der Mut. Mhm. Kann das sein?
Also ganz kurz, ist ganz klar auch ein fehlendes Interesse an guter Baukultur. Also mal ganz einfach. Also wenn die Gesellschaft ein hohes Niveau hat an Baukultur, und wir gucken ja da auch neidisch in andere Länder, Skandinavien und so weiter, da ist es aber sozusagen schon seit Jahrzehnten, ist das schon drin. Also da fangen wir jetzt teilweise eben auch mit an, aber das würde ich sagen, ist ein ganz klares Manko auch im gesamtgesellschaftlichen baukulturellen Wissen.
Ganz kurze Frage dazu, woran liegt das, dass da offensichtlich in unserer Kultur oder in Deutschland da weniger Interesse ist?
Pragmatismus. Ich sage es ganz einfach, das ist Pragmatismus, das ist Angst, das ist, also wir reden ja, wir wünschen uns, also auch wir als Architekten, man wünscht sich eigentlich so eine Ermöglichungskultur. Ich wünsche mir Beteiligung. Ich will gern mit den Leuten reden. Ich würde gern irgendwie mit so einem Schulleiter, mit Schülern das gern diskutieren, weil wir machen ja Architektur für Menschen. Das heißt, am Ende bin ich weg. Ja? Aber die Schule muss funktionieren. Und am Ende bin ich unglücklich, wenn ich eine Schule baue, wo ich selber denke, Mensch, da wäre so viel drin gewesen. Und jetzt habe ich denen da irgendwie so einen Mittelflur mit Zimmern rechts, links hingestellt. Eigentlich fehlt es da an diesem Thema der Ermöglichung. Und das wiederum bedeutet aber Verantwortung übernehmen. Das heißt, eine Vision haben, das heißt, in die Zukunft schauen, das heißt, auch ein Stück weit locker lassen. Und auch an der Stelle irgendwie diese Kompetenzen neu ordnen und einfach individuell denken, das Ganze vielleicht auch mal klein runterbrechen und dann für dieses eine Bauvorhaben die richtige Lösung finden, den richtigen Partner oder die richtigen Partner und dann gemeinsam so einen Weg gehen. Ich denke, das geht, und ich muss gestehen, ich finde es schade, dass es noch nicht mal, also jetzt in Dresden, dass es noch nicht mal so ein Modellprojekt gibt. Also man muss ja jetzt nicht sagen, man macht das bei jeder Schule, aber man könnte ja wenigstens mal sagen, man macht mal ein Modellprojekt, man sagt, okay, komm, wir nehmen jetzt mal die Schule XY, das ist eine Neugründung, und da versuchen wir jetzt mal so einen Modellversuch, um einfach mal zu sagen, wie könnte denn Schule 2030 oder wie auch immer aussehen, unter den Aspekten der Integration, unter dem Aspekt des Ganzheitlichen, der Nachhaltigkeit, der Vielfalt, um einfach ein Stück weit Gesellschaft abzubilden, weil am Ende muss ja die Schule auch zu den Kindern, vor allen Dingen auch der nächsten Generationen passen. Und wenn sich die Schule so entfremdet und entfernt, also auch baulich entfernt von dem, wie eigentlich eine Gesellschaft sich entwickelt, dann frage ich mich, ob das nicht auch wieder zu Konflikten führt, weil man einfach in der Gesellschaft weiter ist, als man das dann letztlich in dem Haus ist, und man gar nicht die Möglichkeiten hat, das abzubilden, was man eigentlich von den Leuten erwartet.
Ich glaube, man muss sich entscheiden, ne? Willst du bewahren und willst du Dinge an Dingen festhalten, weil sie funktionieren, ganz pragmatisch gesehen, oder willst du visionär Dinge möglich machen. Und das ist tatsächlich das, was man nicht so richtig sieht. Ich habe an dich eigentlich zwei Fragen noch, die sich so ein bisschen aus dem gerade Gesagten anschließen. Ich habe zwar eine Vorstellung, aber um dich jetzt mal als Fachmann zu befragen, wo hört für dich Bauen auf und fängt Baukultur an oder wo man was unterscheidet, sozusagen, ja, das eine vom anderen. Was macht es für dich aus, Baukultur? Natürlich eine geile Frage.
Till. Also Bauen, es wird ja viel gebaut und ich denke, man kann schon sagen, es gibt Dinge, die sind rein sozusagen werden aus funktionalen Gründen gebaut, so, die haben dann auch ihre Berechtigung, aber die sind dann, wir nennen es dann immer so Zeug. Und das andere ist dann eher sozusagen, wenn es in die Richtung Baukultur geht, also ich sag mal, das, was dann den Namen Architektur verdient, vielleicht auch, wenn man das so provokativ dann sagen will, aber das wäre dann eher so ein Werk. Also wenn man sagt, da gibt es eben noch eine übergeordnete, also es gibt noch eine übergeordnete Ebene, es hat sozusagen eine gesellschaftliche Relevanz, es ist sozusagen ein Ausdruck der Gesellschaft in ihrer Zeit und es ist gut gestaltet. Also schon das ist, allein das Letzte ist eigentlich schon total schwer, weil das natürlich super subjektiv ist, aber es gibt genügend Beispiele, wo das gut zusammenkommt.
Genau, das würde mich jetzt noch als Nächstes interessieren. Gibt es für dich, also, weil ich habe auch das Gefühl, das ist auch noch eine Frage, die ich so mal an die Seite in die Warteschleife schon stelle, welche Priorität im Schulbau beispielsweise gilt und wie viel Spielraum für, ich sage jetzt mal, künstlerische Gestaltung ist. Ne? Das ist mal so am Rand gesetzt, aber gibt es für dich in der jüngsten Zeit in Dresden etwas, wo du sagst, boah, das ist für mich, das gehört, das ist für mich kein Zeug jedenfalls, sondern das ist Architektur, das zeigt irgendwas. Ich lasse dich vielleicht kurz nachdenken, weil das, oder vielleicht, ja, gerne. Nee,
darf ich noch? Ich wollte noch eine Ergänzung zur Baukultur. Ich finde, ergänzend zu dem Gesagten, Baukultur ist auch Prozesskultur. Das muss man irgendwie tatsächlich, weil Baukultur heißt, auch der Prozess des Werdens von Architektur, von gebauten Raum und der Prozess muss eben auch eine Kultur haben und der muss eben auch die aktuellen Strömungen abbilden. Und da ist es ja so, dass es eben in der Architektur zumindest, aber auch in allen anderen planenden Berufen, hat ja so eine Drehung stattgefunden. Früher war das eine rein so eine Vertikalität. Das heißt, die Baukultur hat, oder auch die Architektur hat abgebildet, die hat Machtanspruch behauptet, Machtanspruch abgebildet und so weiter und so weiter. Also eine Vertikalität. Heute haben wir eine Horizontalität. Das heißt, die ist Teil der Gesellschaft, die ist angekommen in der Gesellschaft und man hat eher diese Kreise des Einbeziehens, der Beteiligung, des Ermöglichens und diese Horizontalität abzubilden und eben diese Prozesskultur auch zu leben, das ist halt was, was auch zur Baukultur dazugehört. Also heißt, wie wird denn ein Haus, wie sind die Schaffensbedingungen von Architektur und das gehört, denke ich, auch mit dazu, eben dieses Reden darüber und dieses Verhandeln.
Aber das finde ich jetzt doch wirklich interessant oder auch ein bisschen verwirrend. Das echt, meine naive Sicht wäre ja, alles, was uns umgibt, ist irgendwie auch Kultur, auch das Zeug.
Ja.
Also, weil es wirkt ja auf uns.
Ja, das ist natürlich, also Baukultur ist letztlich ein sehr breit gefächerter Begriff. Das ist sozusagen aber auch sein Vorteil. Man kann da sozusagen alles reinschmeißen. Und muss sich da auch nicht so festlegen. Ich habe das jetzt mal in eine Richtung gedrückt aus der Sicht der Architekten vielleicht, so weil es letztlich ja, das Ziel ist ja eine gut gestaltete Umwelt. Das ist eigentlich das Ziel. So gut gestaltet, es nicht sieht hübsch aus und wir sterben mit Schönheit sozusagen, sondern wir haben einfach zum Beispiel nachhaltige Städte, Häuser, alles Mögliche. Es geht ja ganz, alles, was Stadt betrifft, ne? Also eine sozial gerechte Stadt und so weiter, sozusagen, das ein gutes Leben ermöglicht. Das ist und so. Aber natürlich sind diese ganzen Prozesse, die da mitschwingen, also hier so ein Partizipationsprozess, so also eine Beteiligung, dass man im besten Fall den Schulleiter, die Schulleiterin, die Schüler, da das Kollegium vielleicht irgendwie in so einem Prozess mit einem, das ist natürlich Teil, das um dieses Ziel zu erreichen, dieses übergeordnete Ziel. Und Weil du nach dem Beispiel fragtest, Nadine, und Alex hat mir da noch einen kleinen Denkanstoß gegeben. Ich würde es vielleicht gar nicht auf ein Gebäude beziehen, sondern tatsächlich auf so eine Art Beteiligungsprozess, jetzt am Beispiel nicht in Dresden, sondern in Leipzig, bei dem die Stadt sozusagen ein Grundstück mitten in der Innenstadt jetzt sozusagen neu beplanen will. Und auf diesem Grundstück stehen eben die ehemaligen Bauten der Stasi-Zentrale Leipzig, das Matthäkirchhof-Areal. Und dieses Matthäkirchhof-Areal ist gleichzeitig aber der Nukleus von Leipzig. Also sozusagen ein total verdichtetes, historisch verdichtetes, mit ganz vielen Ebenen, Schichten, Gebiet. Und jetzt, was macht jetzt so eine Stadt so, um das zu bebauen? Die könnten das jetzt veräußern an den meistbietenden Investor, das ist ein Filetgrundstück. So, dann gibt es einen riesen Knatsch und man will sozusagen diesem Ort auch gerecht werden. Also muss man darüber reden. Und die haben zum Beispiel dann einen Bürgerbeteiligungsprozess sozusagen ins Leben gerufen. Und das ist sehr aufwendig, zeigt aber auch, dass sozusagen, um sich diesem Ziel anzunähern, dass dann an dem Ort etwas gebaut wird, was tatsächlich, womit sich so eine Stadtgesellschaft identifiziert und was sie auch gut findet, ist es ein sehr langer und schwieriger Weg, weil eben so viele verschiedene Ansprüche, Bedürfnisse, Wertungen eben da zusammenkommen. Und das ist tatsächlich so, das ist sozusagen so ein Prozess, ist eben auch, das ist Baukultur, ja, dass wir darüber reden. Und nur dann kann man auch eine Lösung finden. Es gibt keine Ideal, aber man kann sich zumindest dem sozusagen häppchenweise annähern. So. Und klar, ich habe auch ein Faible für Zeug, muss ich auch sagen. Wenn ich jetzt irgendwo rumfahre und da sehe ich interessante Sachen, die einfach gebaut werden, na klar, nehme ich das halt auf. Und das ist auch gut so, dass es das auch gibt. Ne? Aber man muss es eben dann ein bisschen differenzieren.
Ich habe mich gerade noch gefragt, du hast gesagt, dass das Ziel von Baukultur eigentlich wäre, eine gut gestaltete Umwelt in dem Sinne, wie du es gerade erklärt hast, nachhaltig, sozial gerecht, irgendwie Prinzipien, die uns in dem Moment wichtig sind, immer unter der Voraussetzung, wir haben uns auf irgendwas geeinigt. Was wäre es aus eurer Sicht vielleicht als Architekt das Ziel von einer guten Schule? Also jetzt mal wirklich räumlich gesehen vor allen Dingen, also ja, dass die natürlich auch nach außen sich einfügen muss, ist klar, aber wie würdet ihr das definieren oder was ist das Ziel aus Sicht eines Architekten mehr von einer guten Schule? Ein Schluck.
Aber ich schließe mich dann gern an.
Das Ziel einer guten Schule. Na gut, über Wissensvermittlung müssen wir nicht reden, aber bestmögliche Wissensvermittlung wäre das eine. Das andere wäre eben Vielfalt abbilden, das finde ich ganz wichtig. Mhm. Kuckucksohr unterstreicht das. Die Vielfalt abbilden, das dritte natürlich auf, das ist halt, eine Schule ist ja wie so Gesellschaft im Kleinen ein Stück weit. Und ich finde, man muss das auch leben und das müsste ein Schulbau auch können. Und so Aspekte wie Nachhaltigkeit, die ja gerade aktuell sind. Und im besten Fall ist es so, dass sich die Schüler in der Schule zu Hause fühlen. Also wenn ich sage, mein Büro ist mein Lieblingsort zum Beispiel, dann sage ich das deswegen, weil das so schön ist, dass ich gern im Büro bin und ich halt da sehr viel Zeit verbringe. Vielleicht ist das falsch, dass das so schön ist, dass ich gern da bin. Vielleicht müsste es hässlicher sein, dass ich nicht so gern da bin, aber ich mache das ja auch für die Kollegen und tatsächlich finde ich, dass das auch in der Schule so sein muss, dass es so schön ist, dass ich das aneigne, dass ich das Schulhaus, dass ich das als Schüler in Besitz nehme, dass ich irgendwie auch stolz darauf bin, dass ich auf die und die Schule gehe, dass ich es aneigne, dass ich dort irgendwie gerne Zeit verbringe und dass das Lernen Freude macht. Also dass es eben nicht eine Pflichtveranstaltung ist, sondern dass ich da eben auch in meiner Freizeit irgendwie Aktivitäten dort habe und so weiter und so fort. Das ist natürlich ein hehres Ziel, aber man muss ja irgendwie mit diesen hehren Zielen reingehen, damit man sozusagen auch was hat, wofür man kämpfen kann. Und das ist eben genau das Thema, mache ich jetzt das Glas, ne, also mache ich das jetzt voll oder halb voll, gieße ich genauso viel in das Glas rein, wie ich brauche. Das wäre jetzt sozusagen die Raumbedarfsplanung und das Raumprogramm. Das ist jetzt genauso viel, wie ich brauche irgendwie bis zum Eichstrich. Oder kippe ich einfach mehr rein, weil ich weiß, okay, die Räume werden angeeignet. Das sind einfach Möglichkeitsräume, da geht was. Ne? Und diese Räume braucht's aber auch, weil ich fülle die mit den Schülern mit einem Programm. Aber ich gebe denen die Möglichkeit, einfach einen Raum zu haben, der vielleicht noch nicht festgelegt ist in seiner Nutzung, der auch jetzt nicht auf eine Frontalbespielung ausgelegt ist, sondern der halt einfach der einfach ermöglicht, da auch anders zu denken. Und im besten Fall ist das die ganze Schule.
Mhm. Also dem kann ich mich eigentlich nur so anschließen, natürlich. Also es sollte auf jeden Fall etwas sein, wo man gern hingeht. Also man muss sich einfach klar machen, dass es ja nicht nur, ist ja nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Lehrer und Lehrerinnen ein Ort, an dem sie sozusagen sehr viel Zeit ihres Lebens verbringen. Und deswegen muss das natürlich mit Spaß passieren. Im besten Fall geht nicht immer, aber irgendwie muss es Freude machen. Und ich denke, ein Schulgebäude müsste das unterstützen. Wie gesagt, es kann das im Grunde nur unterstützen, weil das Soziale machen halt andere so. Das machen dann sozusagen die Menschen untereinander. Aber es ist der Hintergrund und der Hintergrund sollte das eben sozusagen unterstützen, dass man sich nicht eingeschränkt fühlt, sondern dass die Kinder und die Lehrer zusammen sozusagen als Team da den Raum bespielen können, benutzen können, verschiedene Dinge ausprobieren können. Und ich denke, dass da so ein, meiner Meinung nach, ein ganz wichtiges Wort ist sozusagen, oder so, was überall eigentlich stehen sollte, so spielen. Also, und das jetzt nicht als Quatsch verstanden, sondern eben tatsächlich sozusagen im Spielen, im Ausprobieren, im Experimentieren, im Fehler machen, da sozusagen rauskriegen, was funktioniert und was nicht und Erfahrungen sammeln. Klingt jetzt ein bisschen abstrakt vielleicht so, aber das kann natürlich Bewegung sein, es kann aber auch natürlich irgendwie eine kleine, also was Intellektuelles, sage ich mal, sein. Dafür braucht es eben verschiedene Räume, also von sozusagen verschiedenen Gruppengrößen, Zweier, Dreier, Team, klassenübergreifend, sowas so. Und dann finde ich, muss es auch einen Ausdruck, also Schule nicht nur, ich gehe da hin und mache da meinen Job und gehe nach Hause, sondern es ist ganz klar sozusagen, das ist die Zukunft, was da passiert. Ne? Und dementsprechend müssen halt zum Beispiel, weiß ich, zum Foyers, also das darf nicht so popelig sein. So, das muss ein Foyer muss einfach, das muss eine repräsentative Kraft haben. Und dann kann man dort vielleicht auch eine Aula kombinieren, also oder Theater oder was auch immer so passiert. Es muss sozusagen mehr, das Leben muss da stattfinden. So, es geht ja mit den GTAs zum Beispiel, ist es ja auch so, dass es sozusagen schon mehr ist als nur vormittags oder bis sozusagen drei zur Schule zu gehen. Aber das finde ich, könnte noch stärker rauskommen. Aber eigentlich, ja, das ist, sich gern Wissen aneignen so und nicht sozusagen das als eine Pflicht sehen. Also das kann man ja gleich entscheiden, man sitzt ja sowieso da. Also ob man nun da sitzt oder ob man da versucht noch sozusagen das mit Spaß zu machen. Und das ist eigentlich die, ja, das würde ich so. Hm?
Ich habe eine Frage an dich, Nadine, und die andere an euch. Was, also mal sozusagen die Umkehrfrage, was brauchst du denn als Lehrerin eigentlich?
Das wollte ich doch stellen.
Das wusste ich, naja, wir stellen es zusammen. Also Till und ich fragen uns, was brauchst du eigentlich als Lehrerin? Also wie stellst du dir deine Lieblingsschule vor? Was ist, also wenn ich zum Beispiel an das Thema Lehrerzimmer denke oder sowas. Ne? Das ist ja, also auch noch, das eine sind die
Schulen.
Ne? Also so, was brauchst du für Arbeitsmöglichkeiten räumlich gesehen? Und das andere ist, die Frage vielleicht an euch beide nochmal, brauchen wir mehr Schulung der Wahrnehmung von dem, was uns umgibt, von Räumen? Also braucht es mehr Bewusstmachen eigentlich, um vielleicht auch Menschen irgendwie sozusagen zu sensibilisieren, dass es eine Wichtigkeit hat? Also das sind jetzt zwei Fragen.
Okay, ich fange mal mit so einer losen Gedankensammlung an. Also ich wünsche mir tatsächlich, als Erste, was mir einfällt, ist Platz. Also viel mehr Platz.
Fläche.
Ja, und dann stelle ich mir vor, ganz flexible Varianten zu haben. Also so einen konzentrierten Gruppenarbeitstisch. Und ich stelle mir vor, schöne Einzelarbeitsplätze für zurückgezogenes Arbeiten. Ich stelle mir auch diesen frontalen Raum, der ist da definitiv auch dabei. Aber wenn ich mir überlege, dass ich Philosophie und Kunst und Mathe alle in denselben Räumen sitze und das in keiner Weise dem gerecht wird und es noch nicht mal eine Raumgestaltung gibt, entsprechend, gut, das ist vielleicht von Schule zu Schule ein bisschen verschieden, dann wird das dem eben gar nicht gerecht. Ne? Also Raum, dass man auch mal ganz selbstverständlich aufstehen kann und sich bewegt dabei, weil das eben, also es macht dann Freude, wenn ich, denke ich, auch mich wiederfinden kann. Und ich sehe immer noch entsetzte Gesichter, wenn ich manchmal zu einem Schüler, der offensichtlich gerade ein Aufmerksamkeitsproblem hat, sage, dann steh doch mal auf und lauf doch hier mal rum oder mal den Gang lang, dass der Sauerstoff ein bisschen zirkuliert, dann kommst du wieder und dann, also Platz für sowas, ne, dass du nicht, dass du das ganz selbstverständlich alles machen kannst und natürlich auch entsprechende technische Arbeitsinseln, wo alles da ist, aber eben auch Platz. Das finde ich schön, dass sozusagen gerade mit diesem Spielen und so ein Ermöglichungsraum, dieses Aneignen, das ist das, was mir eigentlich am meisten fehlt und wo wir Erwachsenen in Schule uns viel Gedanken machen, wie können wir die Schüler mehr in diese Verantwortung nehmen? Und ein Stück weit ist es schon aber wahrscheinlich verbaut mit diesem festen Schulgebäude, wo es dann eher heißt, fass das nicht an, mach das nicht kaputt. Also man gibt denen nicht die Möglichkeit, sich die Schule anzueignen. Und jetzt schweife ich ein bisschen ab. Ich komme mal wieder zurück und für einen ordentlichen Musikunterricht dann auch entsprechend von der Akustik her, ne, und von der Instrumentalausstattung, dass Schüler eben dieses Experimentieren wirklich erleben können. Und ich stelle mir auch vor, Ruheoasen und einen Tischtennisraum, das sage ich auch immer zu Kollegen, wir bräuchten im Lehrerzimmer eigentlich eine Tischtennisplatte, wo du dich kurz irgendwie abreagieren kannst, auch bewegen kannst. Und im besten Fall hängen da noch irgendwo Hängematten zwischen den Bäumen, die bei uns auf dem Schulhof zum Beispiel auch nicht da sind. Weil dort kann man auch gut denken. Also
die Bäume sind nicht da oder die Hängematten.
Und ich finde auch die antike Idee der Wandelgänge ganz wunderbar. Oder wir waren in Frankreich jetzt auch wieder in einem Kloster, wo diese Kreuzgänge, ne, wo du da wirklich, da kriegst du direkt loszulaufen und nachzudenken und zu reden. Also auch das stelle ich mir vor. Und dann wird Team natürlich irgendwie dazugehören. Also da gibt es so viele Ideen und ich denke, wenn man jetzt Schüler befragen würde, die hätten noch viel mehr Ideen. Und das ist so schade, dass das alles so ausgebremst wird. Ne? Und ich frage mich wirklich, was ist das eben, aber da kommen wir vielleicht dann nochmal zurück, was haben wir für eine Priorität im Moment, Schulen zu bauen und wirklich auch, also Sinnliches. Also ich glaube, wir haben natürlich subjektiv sehr unterschiedlich, aber Dinge, wo man staunend vor einem Haus steht oder vor irgendwelchen, manchmal auch Materialien vielleicht nur, ne, sind immer gar nicht, ich denke jetzt gar nicht an Kunstwerke, aber wo einem auch so das Herz aufgeht. Also das, dieses, also immer nur diese pragmatischen Funktionsbauweisen, finde ich, die machen was kaputt in uns und dafür haben wir auch Verantwortung.
Was war die zweite Frage?
Brauchen wir mehr Schulung oder Schulung der Sinneswahrnehmung von dem, was uns umgibt oder wo wir tagtäglich hingehen. Also die Schule ist ja auch ein Raum, da sind eben Schülerinnen, Schüler oder Lehrerinnen 8-9 Stunden ja am Tag. Das ist ja nicht irgendwie so ein kleiner Zeitraum, wo ich, wenn ich mal irgendwo auf eine öffentliche Toilette gehe, kann ich kurz ausschalten, wie es da drin aussehe. Ne? Aber das ist Schule, das ist ein Ort, wie du vorhin sagtest, wo Zukunft gestaltet werden sollen, brauchen wir, um auch diese Prozesse von Kreativität, von mehr Mut anzuregen, auch eigentlich erstmal mehr Wahrnehmung dessen?
Grundsätzlich haben wir als Architekten haben ja das Wissen darum, sollten das Wissen haben, was Raum kann und wie Raum wirkt, wie
aber sinnlich. Aber scheitert ja Raum an den anderen, ist. Die das wahrscheinlich
Ich kann jetzt ja nur für mich selber sprechen, aber ich bin mir sicher, es gibt auch Architekten, die da eben dieses Füllhorn der Möglichkeiten jetzt nicht in Gänze ausschöpfen, irgendwie jetzt gar nicht bezogen auf Schulbau, aber grundsätzlich. Natürlich fände ich es schon richtig, wenn, und da sind wir jetzt wieder bei Schule, also heißt, wenn das Thema Raumwahrnehmung und Architektur und so weiter natürlich auch mehr in den Lehrplänen verankert wäre. Das ist ja sozusagen die sagen wir, auf der anderen Seite der Medaille stehend. Weil das tatsächlich wichtig ist, man baut ja für eine Gesellschaft und man hat aber immer Bauherren und man hat Investoren und dergleichen und die müssen natürlich das auch gutieren, was man als Architekt da sozusagen vorschlägt. Das heißt, man braucht natürlich einen Bauherrn und das Haus wird nur so gut wie das Zusammenspiel zwischen Bauherr und Architekt. Das heißt, man braucht natürlich auch die Menschen gegenüber, die das Verständnis haben, die sozusagen den Mehrwert sehen. Und der Mehrwert, gerade von Baukultur, der Mehrwert von räumlichen Konstellationen ist manchmal nicht in Quadratmetern oder in Nutzung oder erlebbar. Der Mehrwert besteht eher aus einer subtilen, vielleicht sinnlichen sinnlichen Erfahrung oder aus einem räumlichen Zusammenhang oder also heißt offene Räume zum Beispiel, heißt, da habe ich auf einmal eine Großzügigkeit, Flexibilität, wo dann sofort das Thema kommt, ja, die Akustik und ja, das ist so teuer und die und alle da. Aber wenn ich einmal erlebt habe, wie sowas funktionieren kann, wenn ich einmal sehe, wie das geht, wenn ich einmal so einen Luftraum erlebt habe, was das für Möglichkeiten sind, wo ich auf einmal über die Geschosse kommuniziere, wo ich eine Offenheit in die andere Dimension schaffe, wo ich auch das Gefühl habe, ich bin in einem großen Ganzen. Also ich bin nicht auf der Etage 1, 2, 3, die dann womöglich noch alle verschiedene Farben kriegen, damit ich die wiedererkenne. Sondern ich bin in einem großen Gebilde zusammen mit anderen und dergleichen. Das ist natürlich eine Qualität und ich will nicht sagen, dass jetzt spezifisch die Bauherren keine Ahnung haben, aber es gibt da Vorbehalte, es gibt Ängste an der Stelle und ich denke, man kann die überwinden, indem man sich einfach anschaut, was gebaut ist. Es gibt ja viele gebaute Beispiele, die ganz toll sind, räumlich, nicht nur im Schulbau, aber auch was andere Gebäude angeht, indem man einfach da viel mehr sich anschaut, viel mehr auch zulässt und sich die Erfahrungen von außen auch mitholt, ob man die jetzt gut findet oder schlecht findet, bewerten kann man die im Nachgang. Aber man muss sich einfach umschauen. Nichts anderes machen wir ja auch, wenn wir irgendwie aktuelle Strömungen, dass man einfach schaut, was gibt's denn da rechts und links und wie kann man das sozusagen verarbeiten in seinem eigenen Werk. Und das muss tatsächlich stattfinden, anstatt halt einfach nur die Belegplanung zu sehen und zu sagen, okay, wir brauchen jetzt noch eine Schule, weil wir haben irgendwie noch so und so viele freie Plätze und dann bauen wir die da hin, Punkt aus, Ende. Da geht schon noch mehr, finde ich.
Ja, das sind zwei Sachen. Ne? Das eine ist natürlich, was du angesprochen hast, die baukulturelle Bildung, die man natürlich schon verstärkter im normalen Schulunterricht irgendwie machen könnte. Warum nicht? Ich meine, wir haben auch alle anderen Fächer und ich glaube, jeder, der oder ich erinnere mich eben noch an das Studium, also wenn man in Baugeschichte oder auch sozusagen, was man alles mitbekommt und dann sozusagen merkt, das ist ja nicht nur jetzt ein technisches Ding, sondern das ist ja tatsächlich, hat ja was mit gesellschaftlichen Prozessen zu tun, mit Ausdruck verschiedener Gesellschaften in verschiedenen Epochen, bis hin dann zu den ganzen Problemfeldern, die dann entstehen, wenn als die Moderne aufgekommen ist und dann sozusagen nach dem Krieg, baut man dann weiter und so. Und das sind ja absolut interessante, die auch in der Kunst und im Film und so weiter auch immer wieder reflektiert werden. Und ihr habt es ja auch sozusagen gesagt, wenn ihr euch unterhaltet über eure Themen, dass ihr ganz oft auf irgendwie Architektur oder Raum auch zu sprechen kommt. Also es ist natürlich eine existenzielle Sache. So. Und das eine ist, man kann sowas vermitteln durch Wahrnehmung, durch vielleicht, also eben nicht durch Architekturepochen, das ist halt einfach trocken, sondern eben durch das Machen oder, wie du meinst, Alex, auch Dinge einfach angucken. Also warum soll man nicht mal eine Exkursion irgendwo hin machen und diese Räume sich anschauen, die es dann hier eben nicht gibt, also oder nicht jetzt hier vielleicht vor Ort oder die gibt es hier vor Ort. Also ich sag mal, das Albertinum und so weiter, gibt es natürlich schon tolle Sachen und historische und auch moderne. Aber dass man sich sowas tatsächlich anschaut und darüber sprechen kann und das als Erfahrung hat, das ist eine, also diese Vermittlung. Dann ist es andere. Wenn wir halt nur funktionale Schulen bauen, dann werden die auch, die prägen ja, dann werden wir auch in Zukunft so eine Sichtweise haben oder eben keine andere Wahrnehmung. Und wenn wir eben anfangen, Schulen offener, anders zu gestalten, kommunikativer mit den Materialien, vielleicht auch die Kinder gerade über zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit. Ich kann mir vorstellen, gibt es ganz viel in den Gymnasialklassen, die da auch total interessiert dran wären, sowas da mitzumachen an Workshops und so weiter. Also gerade darüber kann man, glaube ich, sehr viel erreichen. Das wäre das andere, dass man eben tatsächlich anfängt, sowas zu bauen und dass man das dann, wie es bei uns ja allen zu Anfang, hatten wir es ja gesagt, auch war, sozusagen in die Biografie als Erinnerung sozusagen ja schon eingeschrieben ist. Und die kann man eben dann auch nicht mehr löschen, so, und dann wird man immer unzufrieden sein, wenn man auf einmal was Banales hat, weil man das andere ja kannte schon. Ne? So, also das sind, glaube ich, die zwei Sachen. Und dann muss man aufpassen, vielleicht noch als dritter Punkt, diese Schulbaurichtlinien, glaube ich, die in mehreren Bundesländern existieren. Das ist, glaube ich, gut gedacht, weil man versucht, darüber auch sozusagen den Kommunen sozusagen Handreichungen zu geben, wie man eine gute Schule baut, so würde ich es jetzt auch verstehen. Gleichzeitig ist eine Richtlinie, darf natürlich auch nicht so festgeschrieben sein, dass sie für alle Ewigkeiten gilt, weil es natürlich sich ändert. Ne? Also die Anforderungen ändern sich. Was ist jetzt eine Schulbaurichtlinie von vor 10 Jahren? Das hat sich alles weiterentwickelt. Ne? Also sowas muss ja dann angepasst werden auch. So, und dafür, glaube ich, ist es auch wieder wichtig wahrzunehmen, zum Ende zu bringen, eben dann auch mit Leuten, die da Entscheidungsträger sind, dann auch sich solche Objekte anschauen überall. Also ich meine,
ja,
so. Oder die Leute oder Workshops machen und eben da die, um das Bestmögliche rauszuholen an dem, was es auch schon gibt. So, und
ich glaube ja auch gar nicht, dass man zum Beispiel geht mir bei Theater zum Beispiel genauso, dass man nicht unbedingt über ein Fach nachdenken muss. Ich finde ja schon Momente der Beteiligung, zum Beispiel wenn das ansteht gerade, dass man sagt, das ist genau der Moment, wo ich nämlich dazu was lerne, weil es ganz selbstverständlich ist, dass ich als Schülerin oder Schüler damit einbezogen werde, dann kommen die Architekten, die Planer in die Schule und man entwickelt was zusammen, da ist ja ein absoluter Moment da habe ich das gar nicht als Fach. Sondern es gibt und das ist, glaube ich, so mein Anspruch zumindest an Schule, es gibt ein reales Thema, ein reales Problem, es ist gar nicht nur fiktiv. Es gibt natürlich vielleicht auch Experimentierräume, wo ich natürlich auch Dinge bauen kann, die dann nicht später standhalten müssen. Das probiere ich nur. Aber wenn ich schon allein in so eine Planung mit einbezogen werde, was man da in dem Moment eigentlich alles an Wissen vermitteln könnte, an Wahrnehmung für das, was mich umgibt, das wäre schon grandios. Wenn wir es schaffen würden, das, was an realen Themen um uns herum ist, das mit reinzuholen und sie irgendwie ein Teil davon werden zu lassen. So, wenn man sagt, ich setze mir als Büro, wenn ich irgendwas plane, immer zur Aufgabe, egal ob das jetzt gerade passt, wenigstens so ein Prozentteil von Schülerstimmen zu hören oder so, keine Ahnung. Ne? Also das sind jetzt so...
aber das darfst du ja nicht.
Das darf man nicht einfach. Aber das könnte man, ich glaube, das könnte man mit starken Partnern oder wenn man zumindest schaffen würde, vielleicht Schulleitungen drin zu haben. Und ich könnte mir vorstellen, das ist möglich, wenn es organisatorisch irgendwie da ist. Könnte ich mir auch vorstellen, dass es möglich ist. Könnte sich das Zentrum für Baukultur als Aufgabe stellen, das Schulverwaltungsamt einzuladen, um in zukunftsweisende Schulen zu gehen? Ist das
klar, wir können alles machen.
Ja.
Ja.
Also kann man.
Das ist sehr gut.
Also, oder in.
Aber.
Ja. Naja, also die Frage ist ja, man sensibilisiert ja nicht nur die in der eigenen Blase sowieso schon in die Richtung agieren. Man will ja eigentlich sensibilisieren.
Ja, klar. Nee, darum geht's. Also das ist natürlich, eigentlich ist das Zentrum für Baukultur beispielsweise eigentlich auch gerade eben nicht nur für Fachleute, eben gar nicht, sondern die treffen sich ja eh irgendwo. Und sondern es ist eben gerade auch für, wir nennen es immer interessierte Bürgerinnen und Bürger, um nicht Laien zu sagen, weil das sozusagen extrem interessant ist, wie wichtig Architektur natürlich für alle anderen sind, die jetzt nicht vom Fach sind, auch so. Ja. Und das Angebot eben da auf Augenhöhe, und dafür ist es sozusagen auch gegründet worden, sozusagen auf Augenhöhe da miteinander ins Gespräch zu kommen, aber auch natürlich mit der Verwaltung, also auch mit verschiedenen, eben mit den Akteuren. Ja. Natürlich ist es, hört sich sehr groß an, das Zentrum, ist aber ein ganz, personell gesehen sehr kleines Zentrum. Von daher nehme ich das mal mit auf die Liste der Wünsche für den sogenannten Architektur-Kummerkasten. Das sozusagen, dass man da natürlich das dazu einladen kann. Aber es gibt auch in Dresden ja ein Beispiel, das Leo-Gymnasium, da ist das, wurde, also gab es oder gibt es ja eine ganz engagierte Schulleiterin, die im Vorfeld in den Prozess auch schon eingebunden wurde und wo ziemlich klar sozusagen oder wo, in dem es eben Konzepte gab, wie man tatsächlich jetzt eine neue Schule mit welchen Raumqualitäten eben umsetzen möchte. So, ne? Das gibt es schon in Dresden. Also nicht, es hört sich jetzt immer so an, als ob es das nicht gibt. Diese Bestrebung gibt es natürlich schon. Aber es muss natürlich irgendwann auch zur Umsetzung dann kommen. Ne?
Vielleicht noch als Ergänzung, Leo, für die, die es nicht kennen, das schoss mir auch gerade so in den Kopf. Also die Gebäude sind ja das eine und die Namen das andere. Ne? Wenn ich an manche bezugslose Namen denke, Leo als Abkürzung für Gymnasium Linkselbisch-Ost. Da fällt mir nichts mehr ein. Es fällt mir wirklich nichts mehr ein.
Das ist ja ein Arbeitstitel, oder? Also,
ist das mal,
ich hoffe es. Also im Moment ist es so also, in Unterlagen.
Ich habe das noch nie gehört. Okay.
Noch eine ganz technische, kurze Frage. Baurichtlinie, da ist mir das Richtlinie im Kopf geblieben. Ist das so als Richtlinie zu verstehen? Ich kann mich daran halten, muss es aber nicht. Oder ist es, hat es wirklich so Ordnungsgesetzescharakter?
Naja, es gibt verschiedene Richtlinien, ne? Und die Frage ist halt tatsächlich die Frage der Ermöglichung und das ist aber jetzt nicht auf Schulbau, sondern grundsätzlich bezogen, dass irgendwann zum Beispiel gibt es ja die, es gibt ja zum Beispiel gibt es bauliche Standards oder überhaupt Standards. Ne? Und die sind irgendwann mal eingeführt worden, um uns das Leben zu erleichtern. Ne? Irgendwann hat man auch Normen eingeführt, also die DIN, das Deutsche Institut für Normung, ist die DIN-Papier und so weiter. Das hat man irgendwann mal eingeführt, um uns das Leben leichter zu machen. So, Generationen später ist es aber so, dass uns das gefühlt das Leben schwerer macht, weil wir halt von so vielen Standards und Normen und Vorschriften umgeben sind, dass man irgendwie bei jedem Schritt, den man macht, irgendwie Angst hat, dass man jetzt an irgendwas nicht gedacht hat. Und bei uns in der Architektur ist es halt so, dass es halt unheimlich viele Richtlinien und Normen und Standards gibt, an die wir uns halten müssen. Und das schränkt natürlich die Möglichkeitsräume extrem ein. Und da ist es halt tatsächlich so, dass diese Richtlinien mittlerweile eigentlich sehr restriktiv gehandhabt werden. Das heißt, wenn man abweicht, muss man das irgendwie begründen und. Das heißt, die ursächliche Idee zu sagen, man vereinfacht was, hat sich quasi in das Gegenteil verkehrt. Und heute, es ist halt auch, leider ist es auch so, dass die Ermöglicher, also diese Möglichmacher, das sind Persönlichkeiten am Ende. Ne? Also das heißt, wir als Architekten sind ja Persönlichkeiten. Also das heißt, ne? man hat so ein People-Business, wie man so schön sagt. Man hat natürlich auch ein Gegenüber, das sind Persönlichkeiten und Möglichmacher. Und wenn die dann aber auch in einem gefühlten Korsett sitzen, was halt diese ganzen Richtlinien sind, die einen umgeben irgendwie, dann schränkt das natürlich auch den Möglichkeitsraum extrem ein. Und das ist halt einfach schade, weil da geht so viel und da geht auch sehr viel im Rahmen des Möglichen. Und es gibt natürlich auch immer Auslegungen von allem. Aber man muss es halt irgendwie zulassen. Man muss es zulassen können, man muss es zulassen wollen. Und wenn das nicht funktioniert, dann haben die ganzen tollen Ideen, die verpuffen dann halt. Das ist das Problem.
Ich glaube, das ist, wenn du das so schön an dem Beispiel der Richtlinie erklärst, wird eben so deutlich, wie das in allen Dingen ist und dass die Dinge reflektiert werden müssen. Ne? Also es hat sicherlich alles irgendwie mal einen Grund und eine Ursache gehabt, warum was eingeführt ist, warum was unterlassen wurde. Und die Reflexion darüber ist, das Hinterfragen, warum ist das so, warum heißt das so und wollen wir das eigentlich noch? Ich glaube, in der Verantwortung stehen wir alle, jeder. Und insofern ist es schön, dass ihr mit uns heute mal das Thema hinterfragt habt und ein bisschen gemeinsam so einen kleinen Mini-Möglichkeitsraum aufgemacht haben. Und ich denke, jeder geht mit ein paar Ideen oder ein paar neuen Erkenntnissen raus und wer weiß, was noch so entsteht. Mal gucken, was...
Ja, also ich würde mich ja auch prinzipiell gerne tatsächlich weiter unterhalten und tatsächlich ganz praktisch überlegen, also gibt es, also ich komme mal zu einer Veranstaltung und nein, das ist, also weil ich merke gerade, im Grunde ist so eine Art von Vernetzung sehr, sehr wichtig, weil wir sind auch immer noch, also die Menschen, die eigentlich so viel miteinander zu tun haben, du, der Räume für andere baut, hast aber dann am Ende vielleicht eben doch nicht so viel zu tun mit den Menschen oder wenn du ein Wohnhaus baust, die dann wirklich darin leben. Also dass so dieses Zusammenbringen eigentlich von diesen Gedanken so wichtig ist und von Menschen, die so aus ganz verschiedenen Bereichen oder Richtungen kommen, das finde ich sehr anregend jetzt mit unserer ersten bei unserem ersten Mal mit Gästen und vielleicht am Ende,
macht Lust
am Ende der Staffel, machen wir einen Podcast mit allen, die da waren.
aber am Ende wäre es doch eigentlich ganz schön jetzt um. Am Ende wäre es noch toll, wenn man mit allen Gästen einmal ins ZFBK geht und dann dort nochmal irgendwie vielleicht nochmal so ein Fazit macht. Also nochmal so einmal und dazu das Schulverwaltungsamt einlädt.
Genau.
Oh,
mega gut. Und natürlich alle, die nicht beteiligt waren und trotzdem gerne zugehört haben und auch Fragen haben oder
Ideen. Ihr könnt dann auch ins Zentrum kommen.
Genau. Termin wird noch bekannt gegeben. In diesem Sinne ganz lieben Dank, ihr euch die Zeit genommen habt. Es hat großen Spaß gemacht und ja, wir reden weiter.
Ja, vielen Dank. I'm gonna take it far.